RBB Kultur. Kulturtermin.
Also ich bin recht aufbrausend und ich genieße es sehr, einen Zustand zu haben, wo ich völlig frei von Wut bin.
Seitdem ich diese Mitgefühlspraxis praktiziere, merke ich, dass ich mich besser schützen kann vor diesem Mitleiden.
Wenn man diese Praxis übt, dann merkt man schon, der Blick auf die Welt, der Blick aufs Leben verändert sich. Wir bringen auch Mitgefühl den Tieren gegenüber oder den Pflanzen. Ich denke, viele leben inzwischen auch vegetarisch. Also das ist einmal ein Effekt der Achtsamkeitspraxis.
Managerinnen und Lehrer, Krankenpflegerinnen und Studenten, alle sprechen von Achtsamkeit. Die heilsame Wirkung der meditativen Übungen für den Geist und das Wohlbefinden wird von Ärzten und in Frauenzeitschriften angepriesen. Unternehmen und Sportverbände laden Achtsamkeitslehrer in den Betrieb, um noch mehr Erfolge zu erzielen. In letzter Zeit mehren sich allerdings auch die Stimmen, die in der sogenannten Achtsamkeit einen etwas dubiosen Gesellschaftstrend sehen, eine Modeerscheinung, die nach Yoga und Wandern für den nächsten Hype sorgt, in Wirklichkeit aber wenig bringt und schlimmstenfalls auch schaden kann. Gewissenlose Achtsamkeit? Fragte etwa die Frankfurter Allgemeine Zeitung vor einiger Zeit in einem Artikel über die möglichen Nebenwirkungen der achtsamen Praktiken. Denn immer mehr Studien liefern Ansätze, die darauf hindeuten, dass Achtsamkeit nicht nur den Geist beruhigt und für Seelenfrieden sorgt, sondern Menschen gleichgültiger machen könnte oder sogar ignoranter oder unmoralischer. Es stellt sich also die Frage, ist Achtsamkeit nun Segen oder Fluch?
Dein Oberkörper ist aufrecht, entspannt. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit beim Atem. Sei dir bewusst, dass dieses Abweichen, Bemerken und Zurückkommen ein Moment der Achtsamkeit darstellt.
Das Phänomen, was wir jetzt beobachten, das ist ja typisch. Auf die Idealisierung folgt oft Entwertung oder Entidealisierung. Und das ist ja irgendwie auch gut. Also es wäre ja auch absurd zu meinen, dass jetzt Achtsamkeitspraxis und Meditation ein Allerweltsheilmittel ist.
Meint die Psychologin Karina Remmers. An der Freien Universität zu Berlin untersucht sie die Wirkung der Achtsamkeitsübungen auf Patienten mit Depressionen.
Dieses Achtsamkeit hochhypen und dann Achtsamkeit wieder entmystifizieren oder wieder runter zu pressen, liegt zum Teil auch daran, dass man halt jetzt einfach differenzierter drauf guckt.
Findet Tanja Singer. Sie leitet die Forschungsgruppe Soziale Neurowissenschaften der Max-Planck-Gesellschaft. Von 2013 bis 2017 untersuchte sie im Rahmen der sogenannten Ressource-Studie, welche Auswirkungen verschiedene meditative und achtsame Praktiken auf das menschliche Gehirn haben. Rund 250 Personen wurden dafür ein Jahr lang bei verschiedenen Übungen beobachtet. Eine an Dauer, Umfang und Teilnehmerzahl gemessen, weltweit einmalige Untersuchung, deren Ergebnisse immer noch nicht vollständig ausgewertet sind.
Das ist ein Training für den Geist, für Menschen, die wirklich krank geworden sind durch die westliche Welt. Es ist aber keine Therapie in dem Sinne, sondern wirklich ein Selbsttrainingsprogramm, um, ich sag's im Kurs manchmal, erstmal sich wieder besser kennenzulernen.
Thorsten Friese, einst Eventmanager, seit einigen Jahren Achtsamkeitstrainer. Zu seinen Kunden zählen nicht nur Privatpersonen, sondern auch Institutionen wie das Deutsche Rote Kreuz oder das Humboldt-Gymnasium in Berlin-Tegel. Thorsten Friese hat die Achtsamkeit für sich durch Zufall entdeckt, als er für die Teilnahme an der Ressource-Studie ausgewählt wurde. Er machte die vorgeschriebenen Übungen und Atemmeditationen, führte Gespräche mit anderen Teilnehmenden, füllte Fragebögen aus und ließ sich manchmal in die MRT-Röhre schieben, um die Hirnaktivitäten zu messen. Irgendwann bemerkte er eine Veränderung.
Es gab ein Telefonat und das war ein bisschen aufregend. Und Naja, wir wissen, wie wir normal dann reagieren. Ja? Wenn das irgendwie aufregend, dann werden wir wütend oder sagen irgendwas. Und ich konnte während des Telefonats merken, okay, nee, in meinem Bauch, da, irgendwas läuft jetzt gerade nicht so, wie es ist, und konnte quasi das Telefonat in eine andere Richtung drehen. Und das war für mich so ein Beispiel, wo ich dachte, von irgendwo muss es kommen, ja? Und ich habe das auf dieses Programm geschoben. Und das waren so die ersten Schritte quasi. Also ich kann mich besser wahrnehmen, ich kann meinen Körper besser wahrnehmen, wo ich merkte, es gibt eine Veränderung.
Eine Veränderung durch achtsame Praktiken hat auch die Psychologin Karina Remmers im Rahmen ihrer Studien festgestellt. Patienten, die eine achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie als Rückfallpräventionsprogramm verschrieben bekommen, erleiden weniger Rückfälle.
Weil Patienten mit Depressionen neigen zum Beispiel dazu, viel zu grübeln. Und ich glaube, was auch sehr wichtig ist, wir von der Depressionsforschung wissen, dass der Umgang mit Gefühlen schwierig ist. Gefühle wahrnehmen, Gefühle benennen können, Gefühle regulieren können. Und das ist etwas, was schon in der frühen Kindheit gelegt wird, dieser Grundstein. Wenn eine Mutter zum Beispiel das Kind spiegelt und in diesen emotionalen Reaktionen, die es zeigt, darauf empathisch eingeht, dann kann ein Mensch auch eigene emotionale Kompetenzen entwickeln erst. Also es gibt eben Befunde, die zeigen, dass bei Depressiven diese emotionalen Kompetenzen weniger ausgeprägt sind. Und hier, denke ich, ist ein Pfad, auf dem Achtsamkeitspraxis gut ansetzen kann, indem eben Personen darin unterstützt werden oder dazu angehalten werden, zu gucken, was sind da eigentlich für Gefühle? Und dann aber nicht auf die automatisch zum Beispiel mit Grübeln zu reagieren, sondern das erstmal wahrzunehmen und überhaupt erstmal zu registrieren.
Doch Karina Remmers warnt davor, Menschen mit Depressionen unbegleitet mit der Achtsamkeitspraxis zu konfrontieren.
Achtsamkeit bedeutet ja, sich dem zuzuwenden, der inneren Bühne. Man hat die Augen vielleicht geschlossen und schaut, was kommt denn da eigentlich in der Stille alles so hoch, wenn ich mal im Hier und Jetzt bin. Und es gibt Personen, die können damit umgehen, das ist okay, das kann man mit denen machen. Es gibt aber auch Patienten, für die das bedrohlich ist und wo ich sagen würde, okay, da müssen wir uns genau überlegen, lassen wir die auf diese eigene Bühne einfach drauflaufen? Was machen die mit diesen Darstellern, die da auftauchen, mit diesen emotionalen Darstellern, wenn sie vielleicht noch gar nicht die Regieanweisungen haben, um die in Schach zu halten, dieses Bühnenstück?
Deswegen sieht Karina Remmers es auch kritisch, dass Achtsamkeitspraktiken heutzutage zu jeder Art von Behandlung dazuzugehören scheinen.
Gibt es sowas wie diesen Achtsamkeitshype, wenn jetzt irgendwie Kliniken oder Therapeuten sich auf ihr Klingelschild schreiben, wir bieten auch Achtsamkeit an, finde ich es total wichtig, genau hinzuschauen, also wofür überhaupt und in welchem Ausmaß.
Wenn man über Achtsamkeit spricht und was hat aus Achtsamkeit für eine Wirkung oder hat es eine Wirkung oder schlechte Wirkung oder so, dann wäre das sozusagen, ich glaube, das beste Bild, wenn man...
Professorin Tanja Singer denkt kurz nach.
Meditation oder Achtsamkeit sind solche Überbegriffe wie Sport. Und es wäre dann so, wie wenn Sie eine Sendung machen würden, wo Sie sagen, hat denn Sport Vor- oder Nachteile? So, und dann würde ein Spezialist, der Sportforscher ist, würde sagen, naja, welchen Sport, ne? Ob sie jetzt sozusagen reiten oder ob sie schwimmen oder ob sie Schach spielen. Sogar innerhalb eines Fitnesszentrums gesehen, hängt ja davon ab, welche Muskeln werden sich verändern, je nachdem, was für Geräte sie machen. Wenn sie also nur die Armmuskeln den ganzen Tag trainieren, werden wahrscheinlich nicht die Fußmuskel dicker.
Das Ressource-Projekt, an dem Tanja Singer von der Max-Planck-Gesellschaft arbeitet, wurde ins Leben gerufen, um verschiedene Typen von Meditationen und Achtsamkeitsübungen miteinander zu vergleichen und zu untersuchen, wie sie wirken und was sie bewirken.
Welcher Typ mentale Übung ist am besten, um zum Beispiel Mitgefühl zu steigern, um Aufmerksamkeit zu steigern, soziale Intelligenz zu steigern und die Ergebnisse zeigen auch vergleichbar wie eben im Sport. Natürlich ist im Gehirn kein Muskel, aber dass bestimmte mentale Übungen eben besser sind, um die körperliche Aufmerksamkeit zu trainieren oder die Präsenz im Moment. Und andere Übungen sind eben viel besser, um Mitgefühl und Altruismus und Herzöffnung zu üben.
In verschiedenen Modulen haben Probanden der Studie die klassischen Meditationen und Körperwahrnehmungsübungen absolviert. Oder in Gruppen- und Paararbeit prosoziale Fähigkeiten trainiert, wie Empathie, Mitgefühl oder Dankbarkeit, aber auch den Umgang mit Stress. Die dritte Gruppe von Praktiken wurde konzipiert, um kognitive Fähigkeiten zu stärken, also um die Wahrnehmung zu schärfen.
Was man da lernt, ist so eine Art Metaperspektive auf sich zu bekommen. Also so eine Art inneren Beobachter zu schulen, der sich beim Denken beobachtet oder bestimmte innere Persönlichkeitsanteile beobachtet. Das ist wie eine Art Vogelflug auf seinen eigenen Geist oder die Perspektivübernahme auf andere.
Die sogenannte Mindfulness-Based Stress Reduction, kurz MBSR, zu Deutsch achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, wurde als ein mentales Training Ende der 1970er Jahre in den USA von John Kabat-Zinn entwickelt.
Also er war damals Leiter einer Schmerzklinik und hat ein Programm entwickelt, nämlich dieses MBSR, um den Menschen einen besseren Umgang mit ihren Schmerzen zu geben. Ganz praktisches Tool. Es geht nicht um Wegmachen, das macht Achtsamkeit nicht, sondern es nimmt erstmal wahr. Und vielleicht da als Beispiel, ja, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ständig Schmerzen, wir haben manchmal ständig Stress und kommen in den Abend nach Hause und sagen, Mann, das war ja heute wieder, der ganze Tag war nur voll mit Nö. Wirklich, der ganze Tag hast du wirklich nur Schmerzen. Und eine der ersten Übungen im MBSR-Programm ist der sogenannte Bodyscan. Und da geht man quasi durch den ganzen Körper und die Menschen können halt feststellen, ah okay, stimmt, ich habe an 3 oder 4 Stellen in meinem Körper Schmerzen, aber an den anderen Stellen nicht. Es macht also die Bewertung.
Genau diese Bewertung wird in letzter Zeit zum Stein des Anstoßes für viele Achtsamkeitskritiker. Denn es geht bei den Achtsamkeitsübungen darum, sich selbst und eigenen Empfindungen gegenüber aufmerksamer zu sein, ohne zu werten. Was aber beim Schmerzempfinden durchaus heilsam sein kann, könnte, so die kritische Annahme, ethische Fragen relativieren und Menschen dazu verleiten, die gängigen Moralvorstellungen abzuschwächen. Etliche Studien haben inzwischen Forschungsergebnisse geliefert, die darauf hindeuten, dass Achtsamkeitsübungen Menschen gleichgültiger und selbstbezogener machen könnten. Anfang 2019 hat eine Studie der Universität Kassel für viel mediales Aufsehen gesorgt. Sie wurde unter dem Titel »Mögliche negative Konsequenzen von Achtsamkeit auf die Moral« veröffentlicht. Obwohl die Wissenschaftler selbst ihre Ergebnisse nur als mögliche Forschungsansätze präsentierten, war in vielen Zeitungen zu lesen »Macht Achtsamkeit unanfällig für das schlechte Gewissen? Schwächt Achtsamkeit moralische Urteilskraft?« Macht Meditation unmoralisch? Carina Remmers.
Was ich kritisch finde an der aktuellen Medienberichterstattung, ist, dass das mir zu wenig differenziert dargestellt wird. Also dann wird gesagt, Achtsamkeit bläst das Ego auf. Das war eine Studie aus 2018 von Kollegen aus Mannheim. Und dann der nicht wissende Leser sozusagen, der mit Psychologie, Medizin und so weiter nichts am Hut hat, der weiß ja in dem Moment gar nicht, wie wurde da Achtsamkeit überhaupt definiert? Als 5-Minuten-Übung oder als lange Therapieform? Und wie wurde sowas wie aufgeblähtes Ego oder wenig moralisches Verhalten, wie das jetzt in der Studie 2019 kürzlich gezeigt wurde, wie wurde das eigentlich erfasst?
In der Studie der Kasseler Wissenschaftler, die fragten, ob Menschen, die Achtsamkeitsübungen machen, seelisch abstumpfen würden, wurden in nur 2 von 5 Experimenten entsprechende Ansätze gefunden. Erforscht wurde dabei, wie Menschen auf moralische Fragen reagieren, wenn sie zuvor eine kurze meditative Achtsamkeitsübung gemacht haben.
Man wird nicht unbedingt ethischer, also man wird nicht unbedingt mitfühlender oder empathischer, wenn man zum Beispiel nur aufmerksamkeitsbasierte Achtsamkeitsübungen macht, weil sie eben nicht dafür prinzipiell gedacht ist. Es ist ja eher eine Art Stabilisierung des Geistes. Das ist eine Basisvoraussetzung. Wenn Ihr Geist ständig herumhüpft, wie sollen Sie denn dann überhaupt mental trainieren?
Meint Tanja Singer, ohne explizit auf Studien einzugehen. Auch sie hat im Rahmen des Ressource-Projekts festgestellt, dass achtsame Atemmeditationen und der Bodyscan nur in einem bestimmten Kontext positive Wirkung zeigen, um den Geist zu beruhigen. Mehr nicht. Auch wurde festgestellt, dass der Cortisolspiegel im Blut, der Indikator für Stress, durch die Atemmeditation nicht sinkt.
Wir haben gezeigt, dass die aufmerksamkeitsbezogenen 3 Monate Praxis machen keinen Einfluss haben auf die Reduktion von sozialem Stress. Und da muss man auch dazu sagen, Sozialer Stress ist nicht der ganze Stress. Stress gibt es auch, weil man kalt hat oder Hunger. Sozialer Stress ist die Angst, beurteilt zu werden und nicht gut genug zu sein. Also, und wenn man sozialen Stress im Labor misst und die Hormone Cortisol misst, dann kann man zeigen, dass die sozialen Module, also diese mitgefühlsbasierten oder eben dieses kognitive Perspektivübernahme, viel, viel effizienter sind, diesen sozialen Stress bis zu 50% zu reduzieren. Diese Basis-Aufmerksamkeitsübungen, ne, die haben diese Wirkung nicht. Aber man kann nicht daraus folgern, Achtsamkeit nutzt nichts für Stress. Dass bestimmte Techniken, die soziale Interaktion mit anderen schulen und die Fähigkeit zum Beispiel, sich nicht bewertet zu fühlen und auch nicht bewertend zuzuhören, die reduzieren diesen sozialen Stress ungemein. Und zwar auch schon allein nach 3 Monaten. Aber wenn man jeden Tag nur Aufmerksamkeit schult und nicht diese Herzqualitäten und diese Wir-Qualitäten, dann passiert auf der hormonellen Ebene eben nichts.
Zu den wichtigsten Ergebnissen der Ressource-Studie über die Wirksamkeit der Achtsamkeits- und Meditationspraktiken gehörte auch die Erkenntnis, dass das Gehirn sich durch langwieriges Training nachweislich verändern kann.
Was man sagen kann, ist, dass die graue Substanz, dass dieser Gehirnnetzwerke einfach dicker wird. Und das kann man messen und das nennt man strukturelle neuronale Plastizität. Das ist eine Veränderbarkeit des Gehirns, auch noch im Erwachsenenalter. Und das ist relativ spektakulär, weil man früher immer gesagt hat, ab 25 nimmt das Gehirn in seiner Dicke oder sagen wir mal, die Kreissubstanz nimmt altersbedingt einfach ab, wird immer dünner. Unsere Probanden waren schon so im Durchschnitt 40 bis 55, waren jetzt nicht die jungen Kinder oder üblicherweise Studenten, sondern schon älter. Und dass sie sozusagen noch so viel Plastizität in Gebieten wie Mitgefühl, Empathie, Perspektivübernahme haben, war doch sehr erstaunlich, ne? Und auch zu sehen, wie speziell die Effekte waren. Je nachdem, was man eben 3 Monate jeden Tag geübt hat, haben sich unterschiedliche Netzwerke im Gehirn verändert.
Man kann also mit Achtsamkeitspraktiken gezielt Bereiche im Gehirn trainieren, die für Mitgefühl oder Konzentration zuständig sind. Buddhistische Mönche, die viel meditieren, berichtet Tanja Singer, könnten zum Beispiel besonders präzise Beobachtungen zu zwischenmenschlichen Befindlichkeiten formulieren. Auf der anderen Seite sind etwa die Shaolin-Mönche als effiziente Krieger weltweit bekannt. Die einen beeindrucken durch ihr Einfühlungsvermögen, die anderen durch höchste Konzentration im Kampf.
Wenn ich es also rausgelöst aus ethisch-moralischen Grundsätzen nehme und dann sage, ich mache mehr eigentlich Konzentrationsübungen, ich mache mehr mentales Training, um militärische Ziele umzusetzen, dann kann man da natürlich eventuell auch sagen, ja, das hat was mit Achtsamkeit zu tun, aber eigentlich nicht dann in der Definition, wie sie Jon Kabat-Zinn oder unter dem ethisch-moralischen Anspruch, den wir hier in den Kursen vertreten. Ich gehe nochmal weg von der Army, weil es ja auch im wirtschaftlichen Bereich, also nochmal große Unternehmen, Google, SAP, benutzen eigene Programme, haben teilweise eigene Vorstände für Achtsamkeit. Die sagen aber auch, ja, wenn die Menschen danach merken, dass sie hier nicht richtig sind, dann ist das ihre Entscheidung, weil es ist für keinen, weder fürs Unternehmen noch für den einzelnen Menschen gut, wenn sie an einem Arbeitsplatz sind, der für sie nicht gut ist. Und wenn man das unter diesem Aspekt geben, also ich kann feststellen, ich mache Achtsamkeitstraining und merke dann, nee, eigentlich ist das, was ich jetzt gerade mache, ist gar nicht das, was ich machen möchte oder das tut mir gar nicht gut. Und dann kann ich eine andere Entscheidung treffen, die Chance besteht.
Das Problem ist, wenn Leute jetzt im Westen diese Übungen nehmen und die aus dem Kontext, in dem die entstanden sind, aus dem Ethischen und auch aus der Motivation herauslösen und dann, was weiß ich, Apps damit machen und nur Aufmerksamkeit fokussiert arbeiten und nicht mehr einen ethischen Kontext dazu lehren, dann kann natürlich alles passieren. Natürlich, wenn man mehr Aufmerksamkeit hat, kann man es für alles einsetzen, wenn man kein ethisches Grundgerüst dahinter hat. Jemand, der aufmerksamer wird, der kann natürlich besser schießen oder irgendwie bessere Geschäfte machen, weil man sich länger konzentrieren kann und den längeren Atem hat.
Wer aber nur die Aufmerksamkeit trainiert, hat den Sinn der Achtsamkeitspraktiken falsch verstanden, meint Tanja Singer. Denn die nicht urteilende Haltung, sich selbst und anderen gegenüber, habe ihren Ursprung im Buddhismus.
Der Buddhismus ist ja die Minderung des Leidens. Das ist in einem hochethischen Kontext entstanden. Und die Motivation, überhaupt anzufangen zu meditieren, ist in einem hoch ethischen Kontext eingebettet. Das heißt, man wird niemals das Wort Achtsamkeit irgendwie in Schriften finden, ohne dass es ethisch eingebettet ist.
Das Verdienst, sage ich mal, von Jon Kabat-Zinn ist, dass er quasi diese Methode übersetzt hat auf die westliche Welt, sodass man weltanschaulich neutral einfach trainieren kann, üben kann, Achtsamkeit trainieren kann.
Mit der wachsenden Popularität dieser Praktiken im Westen wird auch die Frage lauter, ob die nicht urteilende Haltung, die man in der Achtsamkeitspraxis übt, Menschen vielleicht dazu verleiten könnte, die eigenen Verfehlungen mal weniger schlimm zu finden oder Unrecht eher zu tolerieren. Carina Remmers.
Ich verstehe schon die Kritik aus einer ethischen Perspektive, wenn man sagt, es kann ja nicht sein, dass wir sozusagen an der Welt nichts mehr ändern wollen oder an der persönlichen Misere, in der wir sind, dass wir uns einfach nur noch damit abfinden, sondern ich bin ja irgendwie trotzdem noch ein autonomes Wesen und kann Verantwortung für mich übernehmen und vielleicht auch die Bedingungen verändern. Und ich glaube nicht, dass sich das gegenseitig unbedingt ausschließt.
Dass quasi durch Achtsamkeit Mitgefühl nachlässt. Ich teile das nicht.
Sagt der Achtsamkeitslehrer Thorsten Friese.
Was ja so ein bisschen ja drin ist, man wird quasi selbstbezogener und von daher lässt einen die Welt oder dann eben anderes Leid, lässt man nicht so nah an sich rankommen. Ich mache mal so ein praktisches Beispiel vielleicht. Wir kennen alle, wenn wir im Flugzeug fliegen, ja, dann kommt irgendwann diese Ansage, bei einem Druckabfall fallen dann diese Masken, setzen Sie sich auf Mund und Nase. Und der nächste Satz ist, setzen Sie sich zuerst diese Maske auf und dann helfen Sie anderen. Auch das hat nichts damit zu tun, dass man nicht empathisch gegenüber den anderen wäre, sondern es ist lebenserhaltend, weil nur wenn es mir gut geht, kann ich auch anderen helfen. Und da komme ich eher hin, wo ich sage, ich achte erstmal gut auf mich mit Achtsamkeitstrainings, ja, also, und das ist schon Selbstfürsorge.
Wenn man das Wort Achtsamkeitsübungen in eine Suchmaschine eingibt, erscheinen mehrere hunderttausend Einträge. Sofort stressfrei, Achtsamkeitsübungen für mehr Glück und Erfolg, Achtsamkeitsübungen als Erfolgsturbo im Job, Tipps zum achtsamen Wandern, Kochen, achtsamen Sex und Zahnarztbesuch, Übungen für Kinder und für Haustiere, zum Downloaden als Podcast oder App.
Es gibt natürlich vor allem jetzt, das ist das, was man unter Mac Mindfulness so ein bisschen zusammengefasst hat, so eine Art schnell, schnell, fix, fix und dann in Unternehmen gehen und dann mal schnell über eine App irgendwie unmotiviert Atemmeditation machen. Das kann natürlich dazu führen, dass man einfach noch effizienter, aufmerksamer wird, was ja jetzt auch nicht schadet. Aber wenn da keine Ethik mitgelehrt wird, wird der Mensch halt nicht unbedingt ethischer, wenn er nicht vorher schon ethisch war.
Viele Achtsamkeitsübungen finden in Gruppen statt. Menschen treffen sich zum Meditieren und um miteinander zu reden, ohne einander zu beurteilen.
Dass Leute da zusammen üben, Achtsamkeit praktizieren und sich vor allem auch austauschen über ihre Erfahrungen beim Üben, das wissen wir noch gar nicht, was das für einen Anteil daran hat, dass das wirkt. Wir wissen gar nicht, ob das jetzt wirklich diese Achtsamkeitspraxis ist. Ist es diese Aufmerksamkeitslenkung auf hier und jetzt oder die Akzeptanz oder ist es das Gruppenformat?
Meint die Psychologin Carina Remmers. Auch im Rahmen der Ressource-Studie wurden Paarmeditationen, sogenannte kontemplative Diaden, entwickelt. Sie haben sich, erzählt Tanja Singer, als besonders effizient bei der Steigerung der zwischenmenschlichen Fähigkeiten gezeigt. Dabei mussten Probanden 10 Minuten täglich mit einer anderen Person nach einer speziellen Anweisung reden oder einander zuhören.
Und das erlaubt sozusagen so soziale Fähigkeiten wie Mitgefühl oder empathisches Zuhören zu üben. Und diese Dyaden sind sehr wirkungsvoll in dem Sinn, dass da ein wirklicher Mensch gegenüber ist. Und außerdem wechseln die Menschen auch, um diese sozialen Fähigkeiten auch zu trainieren und zu üben.
Vor genau 40 Jahren, 1979, gründete Jon Kabat-Zinn in den USA sein Klinikum für Stressreduktion. Inzwischen gehört die Suche nach dem Zustand der Gelassenheit im Hier und Jetzt zu den großen Sehnsüchten der industrialisierten Welt.
Es reicht natürlich nicht, einfach nur mal eine Atemmeditation über App anzubieten und zu glauben, dadurch wird man ein besserer Mensch und die Gesellschaft wird ein besserer. Das heißt also insgesamt, denke ich, brauchen wir unglaublich viel Balance. Daher hat das sicher einen Grund, warum das jetzt auch so ein Hype ist oder warum das jetzt plötzlich so aufgenommen wird von so vielen, ne? Und dann die Frage, was bringt Meditation oder so, muss anders gestellt werden, ne? In welchen Gebieten braucht man welche Art der mentalen Training zum Beispiel? Und dann eben gucken, was haben wir sozusagen in diesem riesengroßen Bauchladen von mentalen Übungen zu bieten und was passt jetzt am besten für diese Person.